Dieser Blog steht ja unter dem Motto Zahlen, Fakten. Hier habe ich aber kein Geld jetzt. Zahlen, Fakten, Daten, ich glaube, mein Vortrag wird das Motto volltreffen. Das ist also wirklich ein sehr, sehr wissenschaftlicher Vortrag. Regner hat gemeint, es ist ein Hardcore-Vortrag sozusagen. Jetzt aber trotzdem, dass ich Sie mitnehmen kann. Ich will, wie gesagt, Daten vorstellen aus unserer Schule, 15 Jahre voller Abschule zum Langzeitverlauf von traumatischen Belastungsreaktionen, das ist mein politischer Aspekt in der DDR. Ganz kurz ein paar Worte zum Hintergrund dieser Studie, der Langzeitstudie in den 90er Jahren, aber auch noch später dann gab es durchaus mehrere Studien, die zeigen konnten, dass nach politischer Justierung es zu politisch posttraumatischen Belastungsstörungen kommen kann, zu anderen politischen Störungen kommen kann. Und ich denke, diese Studienergebnisse waren wirklich wichtig dafür, dass die Haftfolgeschäden auch anerkannt wurden. Es war also relativ schnell anerkannt, dass so eine Haft das sogenannte A-Kriterium der posttraumatischen Belastungsstörung erfüllen kann und das eben auch qualifiziert für die Anerkennung von Haftfolgeschäden. Weniger akzeptiert war, glaube ich, oder ist immer noch die Frage, wie ist in der Langzeitverlauf der posttraumatischen Belastungsstörung und dafür erste Daten liefern. Dieses Bild zeigt so die Vorstellung, die man hatte, die man, ich denke, doch früher hatte, wie denn posttraumatische Belastungsstörungen verlaufen. Man hatte die Idee, manche erhielten eben eine posttraumatische Belastungsstörung und über die Zeit heilt das, so wie Sie es vorhin gesagt haben, die Zeit hat einen Grund. Man hat gedacht, dass das ausheilt, hat Studien gemacht, konnte zeigen, dass ein gewisser Prozentsatz kompensiert an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, hat aber so dargestellt, dass doch 30%, 40%, 50% relativ rasch nach wenigen Monaten bereits symptomfrei sein sollten. Und vor dem Hintergrund hat man in der DSM-4, das ist das amerikanische Klassifikationssystem für die psychischen Störungen, auch formuliert. Die Symptomdauer ist unterschiedlich, wobei in der Hälfte der Fälle innerhalb von 3 Monaten eine vollständige Remission eintritt, das heißt, dass es nie wieder zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen soll. Bei vielen anderen die Symptome länger als 12 Monate nach dem Trauma bestehen bleiben. In der sogenannten Textrevision dieser DSM-4, die 8 Jahre später erschienen ist, wurde das schon anders formuliert. Hier gab es Zusatzformulierungen. Hier wurde plötzlich gesagt, in manchen Fällen besteht eine wechselnde Zu- und Abnahme der Symptome, das heißt, das erste Hinweis auf einen wechselhaften Verlauf. Und es wurde auch gesagt, in dieser DSM-4, ein Wiederaufleben von Symptomen kann durch Erinnerungen an das ursprüngliche Trauma, durch lebenssituative Belastungen oder durch neue traumatisierende Ereignisse ausgelöst werden. Und die ICD-10, das ist das Klassifikationssystem der WHO, die ja vor uns hier in Deutschland auch gilt, ist das ähnlich. Da ist auch bereits formuliert, der Verlauf ist wechselhaft. Es wird auch hier darauf verwiesen, dass in der Mehrzahl der Fälle eine Heilung erwartet werden kann, aber wie gesagt, auch hier die Formulierung, der Verlauf ist wechselhaft. Allerdings ist das, zurückzuführen sind diese Änderungen in der Textrevision der DSM-4 auf solche Studien, wie sie hier dargestellt sind. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen. Das ist auch ein bisschen hell von Frau Solomon, die eine Studie gemacht hat an Kriegsveteranen und diese Kriegsveteranen über einen sehr, sehr langen Zeitraum untersucht hat und die konnte zeigen, dass, wie das auch in der DSM-4 steht, ein relativ großer Anteil der Untersuchten relativ schnell eine posttraumatische Belastungsstörung zeigt und zeigen, dass es für viele doch einen chronischen Verlauf gibt, was sie an diesen vielen Sprüngen hier vielleicht sehen können, es gibt tatsächlich auch eine signifikante Stichprobe, für die wir einen ganz anderen Verlauf feststellen konnten. Und auch Frau Solomon einen ganz anderen Verlauf feststellen konnte für diese Population, nämlich die haben zu einem Zeitpunkt die Kriterien erfüllt, beim nächsten Mal wieder nicht erfüllt, dann wieder erfüllt, beim nächsten Mal nicht erfüllt oder auch erfüllt. Also diese Studie war so eine erste Studie, die tatsächlich gezeigt hat, dass dieser Verlauf sehr, sehr wechselhaft sein kann und dass eben eine Retraumatisierung beim Wiederaufleben der Symptomatik vielleicht besser gesagt durchaus stattfinden kann. Diese Studienergebnisse, es gibt noch andere Studien dazu, sind aber, denke ich, noch nicht Konsens. Es ist noch nicht überall angekommen, dass der Verlauf tatsächlich so sein kann. Ich habe hier zum Beispiel mal die SK2-Leitlinie zur Begutachtung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen. Erkrankungen aufgeführt. Das ist ja sicherlich eine Leitlinie, die relativ relevant ist für uns hier als für die Frage der Anerkennung von kraftvollen Schäden. Und hier ist das anders formuliert, hier wird darauf hingewiesen, dass es über die ICD-10 oder die ICD-4 keine klare Stellungnahme gebe zur möglichen Gesamtdauer und dass die Störung bei wenigen Patienten über viele Jahre hinweg einen chronischen Verlauf nehmen könnte. Wenige Patienten, das ist, denke ich, auch kritisch zu hinterfragen, bestimmte von Frau Sonnenblum als etwa 25%, wo ein chronischer Verlauf zu beobachten war. Sei es wie es sei, auch diese SKV-Leitlinie, erst 2013 publiziert, geht wieder auf einen solchen Verlauf ein, geht also eigentlich davon aus, nach der Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung einen gewissen Anteil der Chronifizierung, die meisten aber sind irgendwann sozusagen wieder gesund. Und vor diesem Hintergrund haben wir unsere Studie durchgeführt mit folgenden Fragestellungen. Wir wollten die Prävalenz psychischer Störungen in der PTBS-Symptomatik im Einzelnen in einem 15-Jahres-Verlauf untersuchen. Wir wollten auch angucken, den Verlauf der Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung, und wir wollten dann gucken, können wir denn irgendwelche Prädiktoren identifizieren, die diesen Verlauf vorhersagen lassen. Unser Studiendesign, ganz kurz, wir hatten 1994 bis 1996 eine erste Datenerhebung gemacht, da eine Nachfolgeuntersuchung jetzt 2008 bis 2010 durchgeführt, sodass wir drei Messzeitpunkte haben. Wir haben einen Messzeitpunkt T0, das ist die Zeit nach der Haftentlassung. Wir haben also alle Studienteilnehmer gefragt, wie war es in der Zeit nach der Haftentlassung. Und dann die Studienteilnehmer gefragt, 94 bis 96 und dann 2008 bis 2010. Wir hatten ursprünglich in dieser alten Studie 146 Studienteilnehmer einschließen können. Wir hatten ursprünglich gar keine Nachuntersuchung geplant. Und so erfreulicher war das für uns, dass wir 135 bis 146 Studienteilnehmer wieder lokalisieren konnten. 25 waren bereits verstorben. 110 haben wir anfragen können, ob die bereit wären, nochmal an so einer Studie teilzunehmen. Davon haben 17 abgelehnt. Im Wesentlichen haben die abgelehnt aus gesundheitlichen Gründen. Sie müssen sich vorstellen, die Studienteilnehmer waren schon zu dem ersten Erregungszeitpunkt relativ alt, waren doch schwer erkrankt, körperlich erkrankt, von 2008, 2010, sodass wir 93 einschließen konnten und von 86 komplette Datensätze haben. Und gucken wir uns mal die Punktprävalenz psychischer Störungen in dieser Population an. Sie sehen ganz links die Prävalenz posttraumatischer Belastungsstörungen, 33% 2008 gegenüber 29% 1994, also da einfach der Hinweis, dass die Punktprävalenz noch immer sehr hoch ist. Für die anderen Störungen sehen Sie im Wesentlichen, dass die Prävalenz sehr, sehr hoch ist. Was Sie auch sehen können an den Veränderungen hier, Angststörungen haben ihre Prävalenz eher abgenommen, wohingegen depressive Störungen zugenommen haben. Wie groß die Prävalenz ist, das zeigt sich am ehesten, wenn wir diese Punktprävalenzen, also Punktprävalenz heißt, diese psychischen Störungen waren im Zeitraum 4 Wochen vor der Befragung erfüllt, vergleicht mit den Punktprävalenzen in der Allgemeinbevölkerung. Und da ist gerade 2014 eine Studie publiziert worden zu dieser Prävalenz, und zwar nicht zu einer Punktprävalenz, sondern zu einer Jahresprävalenz. Und hier sehen Sie, die beiden roten Zahlen sind also durchweg deutlich geringer als in dieser Stichprobe ehemals inhaftiert war. Und das ist der Hinweis, dass diese Inhaftierung ein Hochrisikofaktor ist, auch viele, viele Jahre danach unter psychischen Störungen zu leiden, nicht nur, wie Sie schon gesagt haben, unter posttraumatischen Belastungsstörungen, sondern auch unter einer ganzen Reihe anderer psychischer Störungen. Das ist auch eine Grafik, die den paar Veränderungen zeigt von 2008 gegenüber 1994. Sie sehen, dass in der Symptomatik es Veränderungen gab. Diese Reise deutet darauf hin, dass es in diesen inklusiven Symptomen Veränderungen gab. Symptome wie ständiger Denkmüssen, sich wieder erinnern an die Haftzeit, die waren 1994 deutlich häufiger zu beobachten als in dieser Nachuntersuchung. Dafür waren andere Reaktionen jetzt 2008 deutlich häufiger. Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit, das fanden wir in unserer Population diesmal deutlich häufiger als noch vor 15 Jahren. Hier nun unser Schaubild zum Verlauf kategorialer PDBS-Diagnosen. Ich versuche es mal hier durchzugehen, der lässt mich allerdings immer wieder im Stich. Das heißt also, wir hatten 86 Personen, die inhaftiert waren. 54 haben unmittelbar danach eine posttraumatische Belastungsstörung gezeigt, 32 unmittelbar danach nicht. Im weiteren Verlauf, dann wird unsere Untersuchung 94, 24, wieder mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und 2008, 14 immer noch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, oder besser gesagt, auch zu diesem Zeitpunkt. Das sind 16,3% unserer Stichprobe, für die wir gefunden haben, dass die posttraumatische Belastungsstörung chronisch verläuft. 30% in unserer Stichprobe, die nie eine posttraumatische Belastungsstörung gezeigt haben. Und wir hatten 25%, auch das eine relativ große Gruppe, die zunächst eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat, aber dann in anderen Zeitpunkten keine mehr gezeigt hat. Wir haben aber immerhin 9% in unserer Stichprobe, die zunächst eine posttraumatische Belastungsstörung gezeigt hatten, dann keine und dann zu späteren Zeitpunkt auch wieder eine gezeigt haben. Das heißt, unsere Studie belegt tatsächlich diesmal auch für die Gruppe der politisch Inhaftierten diesen wechselhaften Verlauf, wie er in der DSM-4 beschrieben ist, wie es Frau Salomon gezeigt hat für Kriegsveteranen, wie es Frau Yehuda gezeigt hat in der allgemeinen Bevölkerung. Und wie es eben in diesen SK2-Leitlinien zur Begutachtung psychischer Störungen nicht anerkannt ist. Das ist eine Folie, ich denke, da können Sie ganz, ganz wenig lesen. Ich hatte ja gesagt, eine Fragestellung war, die Prädiktoren identifizieren können für diesen Verlauf der Diagnosen. Ganz kurz, was wir finden konnten, ist, dass die Dosis der Traumatisierung, also die Schweregrad der Beeinträchtigung, wie schlimm waren die Erlebnisse während der Inhaftierung, dieser eher einen chronischen Verlauf verhältnismäßig, also besonders gravierend war, ist eher mit einem chronischen Verlauf zu rechnen. Sehr bedeutsam aus unserer Sicht ist der Zusammenhang zwischen der sozialen Unterstützung, die Betroffenen berichten, und dem weiteren Verlauf. Also wenn wenig soziale Unterstützung vorhanden war, deutet dies eher auf einen chronischen Verlauf hin. Hohe soziale Unterstützung dagegen eher darauf, dass die Betroffenen zumindest vorübergehend auch gesund werden können. Relativ ungern berichte ich eigentlich den Befund, dass die Frage, ob die Betroffenen in Behandlung waren, in fachspezifischer psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung, den Verlauf eher ungünstig vorhergesagt hat. Also wenn jemand in Behandlung war, spricht es eher dafür, dass er einen chronischen Verlauf gezeigt hat. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie ist die Kausalität zu bewerten. Aber umgekehrt ist es einfach so, wenn jemand nicht in Behandlung war, dann ist es ihm irgendwann mal wieder auch besser gegangen. Ich denke, die Kausalität ist natürlich hier kritisch zu bewerten, aber man muss auch sehen, dass das zumindest darauf hindeutet, dass die Behandlung, die in der Praxis durchgeführt wird, nicht wirklich hilfreich ist. Aber es gibt inzwischen zahlreiche Therapieverfahren, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist für die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen. Allerdings scheint es aus irgendwelchen Gründen für diese Population nicht zu greifen. Sie haben eine andere Untersuchung gemacht an Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawien, kriegstraumatisierte Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien, dann in ähnlichen Flüchtlingen. Es ist die Frage, ob das eine Population ist, die einfach doch eine andere Traumatisierung erlebt hat, als das, was wir sonst auch therapeutisch bearbeiten, Unfall, ein einmaliges Ereignis. Oder ob eben auch das zum Teil daran liegt, dass in der Praxis noch immer nicht die therapeutischen Verfahren Anwendung finden, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist. Zusammenfassend, also ganz kurz, ich denke, für das Thema der Tagung sicherlich die wichtigsten Ergebnisse. Erstens der Hinweis, auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es einfach so, dass diejenigen, die aus politischen Gründen in der DDR inhaftiert waren, noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden können, beziehungsweise ein Großteil derjenigen auch unter anderen Störungen leidet, depressive Störungen und Betrugsstörungen. Dann vor allem aus meiner Sicht der Hinweis, die Eskalationsleitlinie zur Begutachtung psychischer Störungen ist sicherlich in diesem Punkt veraltet. Also ich denke, es gibt inzwischen genügend Studien, die aufzeigen, dass der Verlauf wechselhaft ist. Und dann eben zum Schluss noch der Hinweis, dass dieser Verlaufsprädiktoren, die wir gefunden haben, dass es eben auch Hypothesen generieren, das Verfahren von uns ja eingesetzt worden ist. Und dann nochmal der Hinweis, dass die psychotherapeutische Intervention, ich glaube, das ist am Morgen auch Thema, dass diejenigen, die in der Praxis durchgeführt wurden, vermutlich auch noch werden, offensichtlich nicht wirklich wirksam sind. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und übergebe an.